Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus, 7. Kapitel, 6. bis 12. Vers. Jesus spricht: Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft die Perlen nicht den Schweinen hin, damit sie nicht mit ihren Füßen sie zertreten, sich umkehren und euch zerreißen. Bittet, und ihr werdet empfangen. Suchet, und ihr werdet finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan werden. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan werden. Oder gibt es einen unter euch, der seinem Sohne einen Stein gibt, wenn er ihn um Brot bittet? Oder der ihm eine Schlange gibt, wenn er ihn um einen Fisch bittet? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das sollt auch ihr ihnen tun. Denn das ist das Gesetz und die Propheten. Soweit die heiligen Worte.
Und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine andächtigen Christenbrüder und Schwestern, heute haben wir es mit drei Sprüchen Jesu zu tun. Zunächst der erste: Gib das Heilige nicht den Hunden hin und werf die Perlen nicht vor die Schweine. Das hat zunächst keinen Zusammenhang mit dem, was wir vorigen Sonntag hörten vom Richten und von dem Splitter und von dem Balken. Jesus warnt jedenfalls hier vor einem falschen Bekehrungseifer. Hunde und Schweine gelten als unreine Tiere. Und im Alten Testament wird es gesagt, wenn etwa im 1. Samuel-Buch es heißt, der Philister Goliath, der zu David spricht: Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Oder bei den Sprüchen 26,11: Wie ein Hund, der zurückkehrt zu dem, was er erbrochen, so ist der Tor, der seine Torheit wiederholt. Und Petrus schreibt in seinem zweiten Brief, im 2. Kapitel, über die Trugpropheten: Für sie trifft zu, was das wahre Sprichwort sagt, nämlich: Ein Hund kehrt zu seinem Gespeit zurück, und ein Schwein badet, um sich im Schlamm zu wälzen. Perlen werden von den Schweinen für genießbar gehalten, und wer sie ihnen vorwirft und sie merken, dass sie nicht zum Fressen sind, sagt der Herr, dann werden sie wütend und richten sich gegen den, der sie ihnen vorwarf. So sollen die Jünger auch die kostbare Gabe des Evangeliums nicht Unwürdigen mitteilen. Die Überlegenheit Israels bestand den Heiden gegenüber im Besitz der Tora. Es war ausdrücklich vorgeschrieben, die Tora, das Gesetz, als göttliches Geheimnis den Völkern nicht kundzutun. Und die Unterlegenheit der Heiden bestand darin, dass sie ausgeschlossen waren von der Tora. Jesus überwindet diese rabbinische Abgrenzung und beschreibt die Hoheit des Evangeliums auf eine neue Weise. Der Jünger Jesu soll zwar nicht richten, wir hörten diesen Spruch am vorigen Sonntag, aber er soll auch nicht glauben, er könne von sich aus jeden Widerstand überwinden. Letztlich zeigt dieser Spruch Jesu seine Ehrfurcht vor dem göttlichen Wort der Bibel. Das griechische Wort für Hund heißt Kyon. Und wir kennen ja Menschen, die wir als hündische Menschen bezeichnen. Sie kennen alle den Ausdruck ein Zyniker. Kyon, Kyniker sind hündische Menschen, wenn wir es wörtlich übersetzen. Diesen ehrfurchtslosen Menschen, die alles niederreißen, die keine Ehrfurcht haben vor dem anderen und auch nicht vor dem Wort Gottes, verbietet Jesus das Evangelium zu verkünden. Was er mindestens auf der anderen Seite erwartet, bei aller kritischen, sogar notwendigen kritischen Einstellung, die wir Menschen haben sollen, Krinein unterscheiden können, allen denen, die wenigstens, wenn auch kritisch, sich öffnen dem Evangelium, soll es verkündet werden. Die aber von vornherein Zyniker sind und Zyniker bleiben wollen, denen soll man die Perle des Evangeliums nicht vor die Füße werfen. Das ist nicht nur zwecklos, sondern nach Jesus auch eine Entweihung des Heiligen. Man kann hieraus nicht lesen, wie es manche getan haben, dass Jesus die Heidenmission damit verboten hätte, weil ja bei den Juden die Heiden als Hunde und Schweine bezeichnet wurden. Erinnern wir uns dieser Erzählung bei Matthäus 15, wo die kanaanäische Frau zu Jesus kommt, einer Heidin also, und ihn für ihre Tochter bittet. Da sagt Jesus, es ist nicht gut, den Kindern, also den Kindern Israels, das Brot zu nehmen und es den Hunden, das heißt also den Heiden im Sprachgebrauch der Juden, vorzuwerfen. Und die Antwort dieser Frau, dieser klugen Frau lautet, doch Herr, auch die Hündlein fressen von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da sagt Jesus das schöne Wort, dass ihr Glaube so groß sei, wie er ihn ja im eigenen Volke nicht fand, und er heilt die Frau. Wenn Jesus hier sollte wirklich sich die Terminologie der jüdischen Rabbinen, dass die Heiden, Hunde und Schweine wären, angeeignet hätte, dann könnte es ja gar nicht heißen, bei Matthäus 8, als Jesus dem Hauptmann von Kapharnaum sagt, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Aber ich sage euch, viele werden von Ost und West kommen und im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tische liegen. Die Söhne des Reiches aber, die Juden, werden hinausgeworfen in die äußerste Finsternis. Der Spruch Jesu hat wiederum Parallelen in der Literatur. So heißt es im Alten Testament bei den Sprüchen, wer einen Spötter zurechtweist, holt sich selber Schande. Wer einen Frevler tadelt, zieht sich Beschimpfung zu. Weise keinen Spötter zurecht, er könnte dich hassen. Rüge den Weisen, er wird dich lieben. Parallelen finden wir viele in der anderen jüdischen Literatur, in der griechischen Philosophie, in der Geheimdisziplin der Mysterienkulte. Seit der Zwölf-Apostel-Lehre, die ja schon am Ende des ersten Jahrhunderts geschrieben wurde, hat man diesen Spruch Jesu angesehen als Begründung dafür, dass die Nichtgetauften, die Heiden, nicht teilnehmen durften an der Eucharistie. Es steht dort geschrieben in der Didache der 12 Apostellehre: Niemand aber esse noch trinke von eurer Eucharistie, außer denen, die getauft sind auf den Namen des Herrn. Denn hiervon hat der Herr gesagt: Gebt das Heilige nicht den Hunden preis. Nun zum zweiten Spruch. Die Verse bittet, so wird euch gegeben werden, nehmen Bezug auf das Vaterunser. Warum Matthäus den Spruch hier hingesetzt hat, wissen wir nicht. Bei Lukas folgt er unmittelbar auf das Vaterunser, nur getrennt durch die Parabel vom zudringlichen Freund. Brot und Fisch sind die Nahrungsmittel des einfachen Volkes. Dem Brot ähnelt der Stein, dem Fisch ähnelt die Schlange. Jesus will also sagen, wenn schon ihr bösen Menschen, und gegenüber dem heiligen Gott müssen wir ja alle sagen, sind wir böse Menschen. Wenn wir unseren Mitmenschen, ein Vater seinem Sohne nicht verweigert, warum er bittet, wie soll denn, so sagt Jesus, der himmlische Vater, der euer aller Vater ist, euch verweigern, wenn ihr um das Gute bittet? Denen Gutes geben, die ihn darum bitten. Die Frage ist allerdings, meine andächtigen Christen, wenn Sie jetzt einen kritischen Einwand machen mit Recht, indem Sie sagen, wie oft habe ich um Gutes gebeten und er hat es mir nicht gegeben. Im Gegenteil, er hat genau das Gegenteil getan und hat mich in große Traurigkeit und große Not gestürzt. Die Frage, die wir jetzt stellen müssen, ist ja wohl die, ob Gott unsere Bitte nicht deswegen ablehnen muss, weil nach seiner Allwissenheit und seiner Güte das, was wir als Gutes erbitten, in Wirklichkeit ein Nicht-Gutes ist. Hier stehen wir vor der unbegreiflichen Weisheit Gottes, indem wir auch dann, wenn uns Gott schlägt, mit Trauer und Verzweiflung letztlich sagen müssen als gläubige Menschen, er weiß, wofür das gut ist. Und er kennt unser Heil besser als wir. Nun der dritte Spruch, den man als goldene Regel bezeichnet hat: Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das sollt auch ihr ihnen tun, denn das ist das Gesetz und die Propheten. Dieser berühmte Satz, in dem Gesetz und Propheten, das heißt also das ganze Alte Testament, sofern es Offenbarung des sittlichen Willens Gottes ist, enthalten ist, schließt sich wieder gut an die Verse an, die wir vorigen Sonntag hörten, wo vom Richten und vom Splitter und vom Balken die Rede war. Man muss die Verse, die wir gerade betrachtet haben, einmal eliminieren und dann die goldene Regel da anknüpfen, und dann merken wir, dass sie im Grunde die praktische Anweisung für die Betätigung der Nächstenliebe ist. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, wie Jesus es neben der Gottesliebe als das höchste Gebot bezeichnet. Die Selbstliebe ist in keiner Weise bei Jesus der Grund der Nächstenliebe. Im Gegenteil, wer aus Jesu Gedanken heraus handeln will am Mitmenschen, handelt letztlich selbstlos. Aber die Selbstliebe kann die Norm sein für die Praktizierung der Menschenliebe. In dem, was uns im Verhalten unserer Mitmenschen uns gegenüber wohl oder weh tut, hätten wir den sichersten Maßstab für unser Verhalten den anderen gegenüber. Auch dieser Grundsatz steht beileibe nicht im Evangelium allein. Er begegnet uns im Alten Testament, er begegnet uns im Judentum der vorchristlichen Zeit, er begegnet uns etwa beim Rabbi Hillel, der sagt, was dir unlieb ist, das tu keinem anderen. Das ist das ganze Gesetz. Alles andere ist Erläuterung. Er begegnet uns diese goldene Regel im griechischen und lateinischen Raum seit Homer und Thales, in Indien bei Lao Tse und Kung Fu Tse, im Islam teils in positiver, teils in negativer Formulierung. Wir kennen sogar das deutsche Sprichwort, was du nicht willst, dass man dir tu, das füge ich auch keinem anderen zu. Man kann diese aus den verschiedensten Kulturkreisen kommenden, geografisch so weit auseinanderliegenden Worte nicht unbedingt bezeichnen als gegenseitig beeinflussend. Es handelt sich eben um einen Grundsatz jedes menschlichen, sittlichen Denkens, die nur an einer Stelle ursprünglich zu sein hätte, wohl unwahrscheinlich ist. Jesus nimmt das Viele, was gewissermaßen als göttlicher Gedanken in den Völkern beheimatet war, auf und formuliert es in seinem Evangelium neben der Gottesliebe als das Hauptgebot. Fassen wir, meine andächtigen Christen, zusammen. Am vorigen Sonntag: richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Sieh nicht den Splitter im Auge des anderen, sondern sieh zunächst den Balken in deinem eigenen Auge und sorg, dass der herauskommt. Und wenn der raus ist, dann kümmere dich meinethalben auch um den Splitter beim anderen. Heute nun sagt der Herr: haltet das Wort Gottes in Ehren, kündet es, aber prüft, wer würdig ist es zu hören. Und alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das sollt auch ihr ihnen tun. Mir fällt wieder hier das schöne Wort Guardinis ein, das ich Ihnen schon einmal als einen Vorsatz für die Adventszeit vor einigen Jahren genannt habe: dem anderen das Recht geben, so zu sein, wie er ist. Nicht wie wir das leider so häufig tun, uns selbst in den anderen hinein projizieren, sondern Respekt haben vor dem anderen Menschen, auch vor dem Kinde. Verständnis haben für den anderen, auch für seine Schwäche. Den Mut haben, am anderen, wenn nötig, sachliche Kritik zu üben. Am anderen, aber nicht bei anderen, über den anderen, der nicht dabei ist. Ich weiß, wie gefährlich das ist. Und ich könnte sie mit Namen nennen, diejenigen, denen ich einfach vom Amt her und als Mensch glaubte, weil ich sie in einer großen Unheilssituation sah, die Wahrheit in aller Liebe und Demut zu sagen, sie haben sie nicht angenommen und grüßen mich seitdem auf der Straße nicht mehr. Bereitschaft aber auch, die Bitte eines anderen zu erfüllen, wenn diese Bitte berechtigt ist, auch wenn wir uns bei einer solchen Bitte engagieren müssten. Wenn, um ein praktisches Beispiel zu sagen, jemand fragt, ich kann am Sonntag nicht in die Kirche gehen, weil ich auf der Eisenbahn liege den ganzen Tag, darf ich mich dafür als entschuldigt ansehen oder begehre ich eine schwere Sünde? Und derselbe gebeten wird, einmal seinem kranken Nachbarn einen Besuch abzustatten und er es ablehnt, dann würde ich sagen, ist in diesem Menschen ein Formalismus sichtbar, der dem Evangelium nicht gemäß ist, und ein Versagen in der Nächstenliebe, die ebenso dem Evangelium nicht gemäß ist. Halten wir uns fern, meine Christen, Brüder und Schwestern, von allem Formalismus, der die Nächstenliebe tötet. Aber haben wir den Mut unter Umständen, uns selbst von Aufgaben zu dispensieren, ohne danach zu fragen, nach unserem Gewissen, um der Liebe zum Mitmenschen willen. Dann, wenn wir sehen, dass wir hier persönlich angerufen und engagiert sind. Denn dann gilt ja auch für uns das Wort. Diese Praktizierung der Menschenliebe ist im Grunde das ganze Gesetz und die Propheten und ist im Grunde dann auch das ganze Evangelium Jesu Christi, weil diese Menschenliebe ja hineingegründet ist in die Gottesliebe und so die beiden Formen der einen Liebe nun den Menschen zum Christen machen, so wie es der Herr in der Bergpredigt von uns erwartet. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.